Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir reden jetzt über ein Thema, bei dem alle wahrscheinlich mitreden können, eine Meinung zu haben, was auf jeden Fall schon mal gehört haben, nämlich die Theorie der Filterblase.
Ich will gleich auch nochmal zusammenfassen, worum es bei dieser Theorie geht. Vielleicht aber, Markus, zuvor kurz nochmal eine Erklärung dazu, warum wir gerade jetzt in dieser Sendung drüber sprechen. Hintergrund ist nämlich ein Urteil des Landgerichts Mannheim. Das war Mitte dieses Monats und da ging es um einen Streit zwischen dem Online-Magazin, Online-Meinungsmagazin Tichys Einblick und dem Recherchezentrum Korrektiv.
Korrektiv checkt nämlich bei Facebook Fakten auf ihre Richtigkeit und wenn ein Beitrag Falschaussagen enthält, dann wird er für den Nutzer markiert und von Facebook in der Sichtbarkeit herabgestuft, damit das Posting sich nicht weiter verbreitet. Und eben jenen Stempel erhielt auch ein Artikel von Tichys Einblick und der Betreiber Roland Tichy hat dagegen wegen unlauter Wettbewerbs geklagt und verloren.
Genau. Und entscheidend für uns hier ist ein Detail aus der Urteilsbegründung, nämlich, dass Korrektiv diese Falschmarkierungen vornehmen darf, weil Korrektiv für Facebook gegen Filterblasen und Echokammern vorgehe, so argumentiert das Gericht. Und diese Argumentation wiederum hat ein Gespräch auf Twitter ausgelöst, angestoßen von Christoph Kucklick, dem Autor des Buches Die granulare Gesellschaft und seit Beginn dieses Jahres Leiter der Henry-Nannen-Schule, einer Journalistenschule in Hamburg vom Gruner und Jahr und der Zeit. Und dass er das angestoßen hat, das hat Christoph Kucklick, mit dem ich gesprochen habe, mir gegenüber so begründet.
Um Tichy oder Korrektiv ging es mir dabei gar nicht. Ich war überrascht, dass ein deutsches Gericht wie selbstverständlich die Idee der Filterblase für seine Urteilsbegründung heranzieht. So als wäre die Existenz von Filterblasen erwiesen. Da dachte ich, nee, das stimmt so nicht.
Und dann hat er auch viele Studien angeführt, die darauf verweisen, dass das eben nicht stimmt mit der Filterbubble. Das war ein richtig langer Twitter-Thread, den man da lesen konnte. Das hat mich wiederum neugierig gemacht und ich dachte mir, das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und war dann, Markus, übrigens wirklich erstaunt, wie lange das schon diskutiert wird, dass diese Theorie falsch ist. Ich meine, wusstest du das?
Naja, nö, wenn man jetzt vom Gefühl her was sozusagen, es wird schon seit mehreren Jahren diskutiert und ist einfach so ein feststehender Begriff, dass die Existenz diskutiert wird, dass man tatsächlich sozusagen, das habe ich nicht immer gewertet, sage ich mal so. Jetzt hast du aber erklärt, warum wir drüber reden, aber noch gar nicht erklärt, was es eigentlich ist. Wolltest du das nicht eigentlich machen?
Das wollte ich machen. Ich wollte nur auch sagen, dass mir es jedenfalls nicht so klar war und dass das aber in der Allgemeinheit offenbar eben auch noch gar nicht angekommen ist. Also ich kannte so eine Studie vom Hans-Bredow-Institut vor 2, 3 Jahren, aber das war es dann schon. Aber gut, jetzt also dazu erstmal, was es für eine Theorie ist.
Was ist die Filterblase?
Die wurde, wie schon mal am Anfang gesagt, 2011 von Eli Pariser aufgestellt. Da hat er auch ein Buch drüber geschrieben und der Kerngedanke ist der folgende, dass durch Algorithmen in den sozialen Medien dem Benutzer nur die Informationen angezeigt werden, die mit seinen bisherigen Ansichten übereinstimmen. Und dass er sich auf diese Weise eben dann einkapselt in eine Welt, die ihn immer wieder selbst bestätigt. Und entscheidend aber bei dieser Theorie ist die vermutete Wirkung dieser Filterblase, nämlich, dass man sich total isoliert, von anderen Meinungen isoliert, dass man sich unter Umständen radikalisiert. Mindestens aber, dass es zu einer Fragmentierung der Gesellschaft führt, die das Gemeinwesen zerstört. Also das ist die Theorie. Ich habe mal gewühlt im Archiv und einen kleinen Ton von Eli Pariser aus einem TED-Talk vom März 2011, also in dem Jahr ist ja das Buch auch erschienen, rausgesucht, wo er seinen Ansatz auch emotional und biografisch begründet.
Als ich in Maine aufgewachsen bin, hat das Internet mein Leben verändert. Es hat mich mit der Welt verbunden. Ich war mir sicher, dass es die Demokratie und die Gesellschaft befruchten würde. Aber jetzt ist eine Veränderung eingetreten in der Art und Weise, wie sich Informationen im Netz verbreiten. Und diese Veränderung vollzieht sich unsichtbar. Wenn wir nicht aufpassen, könnte das wirklich ein Problem werden.
Eli Pariser 2011, der Erfinder der Theorie der Filterbubble. Und seitdem, also seit fast 10 Jahren, ist die Theorie in der Welt und gilt so als Common Sense in der öffentlichen Diskussion, aber offenbar zu Unrecht.
Aber warte mal, also das heißt, nachdem wir jetzt gefühlt eben die letzten 10 Jahre alles und jeden in Filterblasen gesteckt haben und auch damit argumentiert haben, lautet jetzt die These, die Filterblasen gibt es überhaupt gar nicht?
Ja. Also das ist die These. Okay. Habe ich jetzt mir auch mal zu meiner eigenen gemacht. Also ist auch meine These. Ich weiß aber, dass viele das anders sehen. Und darum vielleicht kannst du, Markus, was du jetzt ja schon ein bisschen getan hast, in die Rolle der Verfechter der Filterbubble-Theorie schlüpfen.
Moment. Teufelsanwalt. Also, ich fange gleich mal an und sage, okay, über die Auswirkungen von Filterblasen kann man bestimmt streiten, aber dass es die Filterbubble gibt, ist doch eigentlich offensichtlich. Denn man sieht ja, ich sehe ja, dass nicht nur ich, sondern auch andere sich in ihren sozialen Medien die Umkreise so aufbauen, dass sie vor allem eben Freunde und Gleichgesinnte damit kommunizieren. Und das wird ja auch sogar empfohlen. Also wenn man sagt, wie schützt du dich vor Hate Speech und Trollerei, wird ja, ist das tatsächlich auch, bau dir deine eigene Filterblase, auch eine positive Empfehlung.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber die Frage ist, bekomme ich deswegen nicht mit, was ansonsten noch an Meinung existiert? Mhm. Bekommst du nicht mit, was sonst noch diskutiert wird? Bist du blind für alles, was nicht deiner Überzeugung entspricht? Und lehnst du deswegen alles ab? Radikalisierst du dich? Fällt die Gemeinschaft auseinander?
Deswegen. Ja, wüsste ich jetzt nicht so eine klare Antwort. Erzähl mal.
Also das alles ist ja die These der Filterblase. Und Christoph Kuklick sagt dazu, finde ich, sehr schön Folgendes.
Filterblasen sind eigentlich so ein bisschen die Yetis des Digitalen. Viele reden darüber, aber wenn Forscher losziehen, um sie zu entdecken, dann finden sie einfach keinen.
Das erinnert mich ein bisschen an Social Bots. Da wird auch Ähnliches drüber gesagt.
Genau. Das stimmt. Also es gibt wahrscheinlich noch andere Beispiele, die man finden kann, wo es so ähnlich ist. Also will auch in dem Fall sagen, die These ist nicht bewiesen, aber sie klingt offenbar so toll, dass sie halt jeder irgendwie im Munde führt. Und Christoph Kuklick hat in seinem Thread auf Twitter über 20 Studien, ich habe dann ehrlich gesagt aufgehört zu zählen, aufgezählt, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sich die Theorie der Filterbubble nicht belegen lässt.
Ja, okay, jetzt hast du zweimal gesagt, es gibt ganz viele Studien. Nenn noch mal wenigstens eine.
Also es gibt eine Studie vom Hans-Bredow-Institut von 2016 zum Thema Intermediäre und Meinungsbildung, die zu dem Ergebnis kommt, dass wir uns nicht in einer Filterbubble bewegen, weil wir uns halt aus verschiedenen Bereichen Informationen holen, also auch aus der Offline-Welt. Natürlich Freunde, vielleicht auch mal eine Zeitung lesen und so weiter. Und interessanterweise hat auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine Studie beauftragt, 2017 war das. Da ging es darum, die wollten herausfinden, welche Suchergebnisse Google während der Bundestagswahl angezeigt hat, um zu sehen, ob sie jedem sozusagen was anderes zeigen, der dann in seiner Bubble festhängt. Und auch da das Ergebnis der Forscher, Filterbubble, gleich Fehlanzeige. Und jetzt hören wir nochmal Christoph Kuklick zu seinem Renommee.
Zum Beispiel hat die Oxford University auf Geheiß der EU eine große Studie gemacht und hat sich mal alle Studien, die es dazu gibt, über Europa angeschaut. Und die haben ein klares Ergebnis gehabt. Sie haben praktisch keine Studie gefunden, die nahelegt, dass es Filterblasen geben könnte. Aber sehr, sehr viele, die ganz klar sagen, nee, die gibt es so nicht.
Na gut, also gehen wir mal davon aus, es gibt halt keine Filterblasen, aber man kann ja dennoch die Polarisierung in der Gesellschaft beobachten und zwar vor allem auf den sozialen Plattformen im Internet. Da war die Filterblase ja ein Erklärungsversuch. Wenn die es nicht ist, woher kommt die dann und woher kommt dann die daraus resultierende, so zumindest die Vermutung, Fragmentierung der Gesellschaft?
Ja, und das ist nämlich die eigentlich wirklich gute und wichtige Frage, die man ja gar nicht so einfach eindeutig beantworten kann, weil, wie bei den meisten Dingen, es gibt keine einfachen Antworten.
Damn.
Genau. Und nämlich, was, das ist auch übrigens interessant, was die Polarisierung jetzt betrifft, sieht das tatsächlich von Land zu Land anders aus. Und diesbezüglich hat Christoph Kuklick mal einen Blick in diese Untersuchungen geworfen und hat Folgendes analysiert.
Was finden die denn, wenn sie so Filterblasen suchen, eigentlich raus? Zum Beispiel Forscher in Stanford, die haben sich genau diese Frage angeguckt. Werden Gesellschaften durch das Internet stärker polarisiert? Ergebnis? Manche Gesellschaften, ja, die USA zum Beispiel, in den letzten 40 Jahren eine starke Polarisierung. Andere Gesellschaften, die genauso viel Internet haben wie Australien, keine Veränderung. Und manche Gesellschaften, wie Norwegen, Schweden, eine deutlich abgenommene Polarisierung. Ja, also es gibt Gesellschaften, die sich polarisieren, es gibt aber andere auch. In jedem Fall deutet das darauf hin, dass das Internet als alleiniger Treiber nicht dahinter stecken kann. Es gibt andere schöne Erkenntnisse. Man weiß inzwischen, dass vor allem die am meisten polarisiert sind, die mit dem Internet am wenigsten zu tun haben, nämlich Leute über 65. Und am wenigsten sind polarisiert so 20-, 30-Jährige, die also am meisten mit Social Media zu tun haben. Das heißt, es gibt Effekte von Polarisierung, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie auf das Internet oder Social Media zurückzuführen sind.
Ja. Fand ich interessant. Also auch, dass Leute, die nicht im Internet tendenziell eher sich polarisieren als andere, denen man das ja dann eher zuspricht, weil sie im Internet sind.
Also ich habe bis jetzt sozusagen den Eindruck, ich muss kurz meine Rolle aufgeben, ich habe jetzt den Eindruck, dass es möglicherweise hier ein ähnliches Phänomen ist, wie man das oft in der Digitalisierung beobachtet. Da wird also versucht, etwas ganz einfach zu erklären, indem gesagt wird, das Internet ist schuld und dann ist es halt doch ein bisschen schwieriger.
Genau, genau. Okay. Ich habe darüber auch mit Marina Weißmann gesprochen, Politikerin und Psychologin, und habe sie gefragt, worauf denn dann eben, was du jetzt mich auch schon gefragt hattest, diese polarisierte Debatte zurückzuführen ist, die wir in dieser Gesellschaft haben. Und sie sagte mir dazu Folgendes.
Ich glaube, dass die polarisierte Debatte im Internet nicht durch das Internet zustande gekommen ist, sondern durch die Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit des starken Umbruchs. Gut, da spielt das Internet natürlich mit rein. Wir wandeln uns von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Wir haben Rollenwandel und Kulturwandel auf vielen Ebenen. Und das verunsichert eben viele Menschen. Das emotionalisiert. Und wir sehen eigentlich, wenn wir uns die Empirie angucken, wie kommunizieren Menschen in sozialen Netzwerken miteinander, dass die meisten politischen Spektren schon miteinander reden und auch ungefähr die gleichen Quellen lesen. Mit Ausnahme der ganz, ganz, ganz extremen Außenpole, die aber wiederum immer stärker werden. Und dieses Stärkerwerden, das liegt einfach daran, dass die Zeiten sich ändern, nicht daran, dass das Internet irgendwas künstlich verzerrt.
Und ich finde einen Gedanken auch noch bedenkenswert. Technik spiegelt ja immer die Gesellschaft wider. Es ist ja nichts Losgekoppeltes von uns. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich, ist so für mich ein Zwischenfazit, in die Gesellschaft schauen, woher die Polarisierung kommt.
Naja, aber da muss ich doch trotzdem nochmal fragen. Also gibt es nicht trotzdem irgendwas, wo man zumindest sagen kann, also es gibt eine digitale Filterblase im Sinne von, die macht das vielleicht einfacher, weil irgendwoher muss es ja kommen, dass das Bild so attraktiv ist, oder ist es nur die Faulheit, nach der Erklärung zu suchen?
Ja.
Also, okay.
Also ich glaube, das ist wirklich, ich meine, da sind wir ja alle nicht vorgefeilt.
Ja, ja,
das, man hat jetzt vermeintlich eine einfache Antwort gefunden und darum ist diese These so attraktiv. Mhm. Und es ist einfach so naheliegend, dass man vermeintliche oder tatsächliche Probleme auf die Technik schiebt und sie dahin abdelegiert. Hören wir dazu nochmal Christoph Kuklick.
Ich finde, das ist erstmal keine abwegige Hypothese. Es könnte ja so sein. Allerdings haben schon früh Leute Zweifel daran geäußert und mit ganz gutem Grund, weil die Theorie der Filterblase eigentlich alle Elemente einer Medienpanik enthält. Und das haben wir eigentlich bei jedem Massenmedium erlebt, bei Büchern, Zeitungen, Radio, Fernsehen, Film, Gaming, SMS und so weiter. Und diese Elemente einer Medienpanik sind immer ähnlich. Die bisherige Elite fürchtet einen Kontrollverlust. Immer ist da drin enthalten ein vermeintlicher Rückzug, vor allem von männlichen Jugendlichen, in gefährliche Blasen. Das ist ja interessant, dieser Diskurs ist stark antimännlich gegendert. Schon zum Beispiel Schundliteratur, Panik Ende des 19. Jahrhunderts, als Leute anfingen, massenhaft Bücher zu lesen. Praktisch identischer Diskurs. Und dann werden eben unerwünschte Zustände oder vermeintliche unerwünschte Zustände zu so einem apokalyptischen Ende fortgeschrieben. Und das ist bei Filterblase auch. Und das trifft sozusagen immer wieder auf fruchtbaren Boden, wenn etwas unheimlich ist oder neu. Und dann werden diese Muster aktiviert.
Und Marina Weißband erklärt uns nochmal, warum das eigentlich dieses Konzept der Filterblase mit der gesellschaftlichen Realität so wenig zu tun hat.
Der Begriff Filterblase sagt ja, es kommt nichts an uns ran, was unserer Meinung nicht entspricht, und dadurch radikalisieren wir uns. Aber die Wahrheit sieht ja anders aus. Die Wahrheit sieht so aus, dass alle Informationen eigentlich durchaus an alle rankommen, aber Menschen sich eben trotzdem radikalisieren, mit diesen Informationen in der Hand, teilweise sogar durch die widersprechenden Informationen, indem sie sich an ihnen abarbeiten. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft weniger eine Fragmentierung als eine Polarisierung.
Und jetzt kommt das Fazit von Marina Weißmann. Kannst du mal überlegen, Markus, ob du dich dem dann anschließen willst? Okay, pass auf.
Ich würde mich gerne von diesem Begriff verabschieden, der suggeriert, dass die Technik uns dazu bringt, bestimmte politische Richtungen nicht mehr zu sehen oder einen eingeschränkten Blick auf die Welt zu haben. Ich glaube nicht, dass das Konzept der Filterblase ein haltbares ist oder uns weiterbringt in der Analyse der tatsächlichen Probleme.
Naja. Also im Prinzip ja, könnt ihr mitgehen, aber es gibt tatsächlich das Phänomen des sich Umgebens mit gleichen Meinungen. Also du hast jetzt eindrucksvoll widerlegt, dass das einen Effekt hat, aber das Phänomen gibt es ja trotzdem. Und ich hätte dafür zumindest gerne einen Begriff für diese Art der Informationsselektierung. Mein Vorschlag wäre, wir benutzen Filterblase weiter, aber implizieren nicht immer diesen starken Effekt. Oder du sagst jetzt einen anderen Begriff für Informationsselektierung im Schaffen meiner sozialen Netze im digitalen Raum.
Ja, ich möchte dir zunächst erstmal recht geben, was diese Selektierung betrifft, weil du musst ja objektiv selektieren. Ja, ja. Du kannst ja gar nicht alles aufnehmen, selbst wenn du halt noch so objektiv sein willst. Aber gut, also was könnte man besser dafür nehmen? Was wäre ein geeigneter Begriff dazu? Und was sind, finde ich, die Frage, die dahinter steht, ist ja auch, was sind Begriffe, mit denen man wirklich arbeiten kann? Also mit denen man wirklich die Realität angemessen widerspiegelt? Das habe ich nochmal Christoph Kuklick gefragt, eben, wie kann man diese Art der Informationsselektierung, die wir ja durchaus haben und übrigens auch schon immer hatten, wie kann man die besser beschreiben?
Ich bin gerade sehr verliebt in den etwas hochtrabenden Begriff der epistemischen Demokratie, in der wir leben. Also das heißt, nicht mehr nur Eliten beteiligen sich an der Wahrheitsproduktion, sondern durch das Internet eben alle Bürger oder alle, die es wollen. Und das bedeutet, wir haben nicht zu wenige Wahrheiten, sondern viel zu viele. Die Filter werden nicht verstärkt, sondern geschwächt. Und überall erleben wir Filter-Clashes. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir in dieser Demokratieform eben keine Wahrheitsinstanzen mehr haben. Jede Informationsselektion ist gleich kritisierbar und die Kritik daran auch wieder kritisierbar. Fact-Checking zum Beispiel, das weiß man auch, stellt die Dinge eben nicht still, sondern wird selbst wieder attackiert. Meta und Meta-Meta und Meta-Meta-Meta ist sozusagen das neue Normal. Und das ist alles wahnsinnig anstrengend und verunsichernd. Aber gerade dadurch, dass wir sehen, wie die anderen selektieren und darüber den Kopf zu schütteln. Wir werden also gerade, weil wir das sehen, wie die selektieren, werden wir einander fremd.
Epistemische Demokratie eben.
Mhm.
Wir werden uns fremd.
Mhm.
Aber pass auf, für mich bleiben drei Fazite, Markus. Den Begriff kann man, finde ich, wenn man gesellschaftliche Phänomene beschreiben will, ad acta legen.
Aha.
Zweitens, wir brauchen präzisere Begriffe, um Herausforderungen zu beschreiben und tatsächlich, wir sollten danach suchen, wie man diese, wie Christoph Kuklick sie nennt, Filter-Clashes produktiv machen kann.
Puh, das wird bestimmt eine harte innere Fleißarbeit, weil eben dieser Begriff so einfach eingängig ist und den jetzt sausen zu lassen, das wird haarig.
Ja,
ich weiß nicht, ob meine Filterblase damit macht.
ich möchte darum jetzt auch noch was Persönliches sagen,
okay.
Markus, weil das ist eine Sicht, die tatsächlich viele Menschen haben, weil sie nämlich, sage ich dir warum, weil sie befürchten, wenn sie diese Idee der Filterbubble ziehen lassen, dass sie dann nicht mehr technikkritisch sind. Sie haben einfach Angst, dass man sozusagen kritiklos die Gefahren der Technik durchwinkt. Und Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung geht das zum Beispiel so.
Dafür finde ich den Begriff schon sinnvoll, um auch weiterhin eine kritische Debatte auch über die Plattformen führen zu können. Weil es hört sich so ein bisschen darauf an, wir haben eigentlich gar kein Problem mit diesen Plattformen. Sie spiegeln eigentlich nur unsere soziale Realität wider. Aber es ist eben nochmal so, dass die sozialen Medien durch die ökonomischen Interessen und wie sie auch technisch aufgebaut sind, auch nochmal einen eigenen Selektionsmechanismus haben, der bestimmt, wie das Informationsumfeld ist, was sich in diesen sozialen Medien angezeigt bekommt. Und dafür brauchen wir Begriffe, die das eingängig Leuten erklären, so damit wir weiter darüber auch gesellschaftliche Diskussionen führen können.
Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung. War das ich die Sorge oder sagen wir mal die Bedenken, kann ich grundsätzlich teilen, finde aber trotzdem, wenn man die falschen Begriffe dafür nutzt, ist es kontraproduktiv.
Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.